Folgendes Podcast-Angebot zum zeitsouveränen Nachhören der Sendung ist möglich dank Ihrer Gebühren.
HR2 Kultur.
Aus urheberrechtlichen Gründen können wir leider im Podcast-Angebot die Musiktitel des nachfolgenden Gesprächs nicht voll ausspielen. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir die Musikstücke ausblenden. In der Sendefassung von HR2 Kultur, Montag bis Freitag ab 12.05 Uhr und ab 23.05 Uhr als Wiederholung am gleichen Tag, sind natürlich alle Musiktitel in voller Länge zu hören.
HR2 Kultur. Doppelkopf.
Heute mit Matthias C. Müller. Ich heiße Karin Röder. Herr Müller, Sie lehren an der Hochschule für Gestaltung in Karlsruhe, sind Philosoph und als solcher verteidigen Sie das gewöhnliche Leben, so auch der Untertitel Ihres Buches Alle im Wunderland. Was verstehen Sie unter einem gewöhnlichen Leben?
Unter einem gewöhnlichen Leben verstehe ich zunächst das, was man in der gewöhnlichen Alltagssprache darunter versteht, nämlich das Leben mit seinen Ritualen, sprich mit Taufe, mit Beerdigung, meinetwegen auch mit Ramadan und buddhistischen Feierlichkeiten. Aber nicht nur religiöse Rituale sind hiermit gemeint, sondern auch die Rituale des täglichen Umgangs von Menschen miteinander. Zum Beispiel, dass sich gegenseitig die Hand geben oder dass sich zuwinken oder die Straßenverkehrsordnung. Das gewöhnliche Leben ist auf einer ersten Bedeutungsebene einfach die Struktur des täglichen Lebens, ohne welche wir überhaupt nicht ordentlich in einem buchstäblichen Sinn über den Tag hinweg kommen würden.
Über das, was Sie gerade so aufgezählt haben, sagen viele Menschen, das engt mich ein, das nimmt mir die Luft, ich kann mich nicht frei entfalten, das brauche ich gar nicht.
Ja, ich würde diesen Menschen sagen, dass auch sie ein gewöhnliches Leben führen. Denn Leben führen heißt immer bereits orientiert sein. Also auch jemand, der das Gefühl hat, mein Leben ist zu eng, ich möchte hinaus, hat immer bereits ein Ziel, auf welches hin er sich orientiert hat. Und dieser Blick hin zu diesem Ziel ist gewissermaßen bereits eine Gartenallee des Alltags, welche einem den Weg anzeigt, den man gehen möchte. Das heißt, das Gewöhnliche hat nichts mit Enge zu tun. Enge ist im Gegenteil etwas Ungewöhnliches, genauso wie Weite etwas Ungewöhnliches ist. Das Gewöhnliche ist eigentlich immer jener Zustand, in welchem man geradezu schlafwandlerisch weiß, wo links und wo rechts ist, wo oben und unten ist und wo man hingehört, wo man zu Hause ist.
Andererseits, gewöhnlich ist auch in den meisten Fällen wenigstens negativ konnotiert, hat immer was mit defizitär zu tun, ist etwas, ja, was viele ablehnen, was nicht gut genug ist.
Es hat tatsächlich zwei Bedeutungen im heutigen Alltag, nämlich eine wirklich negative, also ein gewöhnlicher Mensch oder das ist etwas Gewöhnliches, meint nichts Besonderes, also eher etwas Schlechtes oder etwas, was einen nur mittleren Wert hat und also letztlich nicht erstrebenswert ist. Das ist diese eine negative Alltagsbedeutung von gewöhnlich. Und die andere ist eher eine neutrale, nämlich dann, wenn man zum Beispiel sagt, gewöhnlich weiß ich den Weg oder gewöhnlich kommt die Pflegerin um 10 Uhr ins Haus. In diesem Kontext heißt gewöhnlich einfach so viel wie zur üblichen Zeit oder im üblichen Zusammenhang. Wenn man allerdings die Wortgeschichte des Wortes gewöhnlich betrachten möchte, dann kann man eine interessante Geschichte dieses Wortes nacherzählen mit zwei Sätzen. Im Mittelalter bedeutete gewöhnlich so viel wie der Zustand, in dem man sich auskennt, in dem man mit der Umwelt vertraut ist. Und gewöhnlich hat hier eben tatsächlich etwas mit dem Wohnen zu tun. Und Wohnen bedeutete eben nur sich auskennen, vertraut sein mit, bleiben. Also all das, was direkt um mich herum ist und wo ich mich auskenne, das ist gewissermaßen mein Wohnort. Und das betrifft natürlich nicht nur die konkrete Räumlichkeit, sondern auch die übertragene Umgebung, also mein Freundeskreis oder die Stadt, in der ich lebe und in der ich mich auskenne, ist auch Teil meines Wohnzimmers. Und von dort her gesehen hat gewöhnlich eigentlich eine äußerst positive Bedeutung.
Ja, wenn Sie das so sehen, wenn es im Alltagssprachgebrauch benutzt wird, dann sagen aber auch viele Menschen, nee, ich möchte nicht gewöhnlich sein, ich möchte was Besonderes sein, ich möchte mehr, besser, schneller, höher, weiter. Ich möchte nicht so sein wie alle anderen, ich möchte aus der Masse herausragen, sprich ungewöhnlich sein.
Ja, und genau dieser Wunsch ist gewissermaßen der symptomatische Wunsch der sogenannten Neuzeit, also der Moderne, die wir jetzt grob von 1400 bis in die Gegenwart datieren können. Eine Zeit, in der die Unruhe, die Unrast, die Hektik zu den Formen des alltäglichen Lebens in den westlich geprägten Kulturen geworden ist. Das Gewöhnliche ist das, was nicht verändert wird, das einem vertraut ist. Und das Ungewöhnliche ist eben das, was diese vertraute Umgebung zerstört, die schaut, was jenseits des Horizontes liegt.
Ja, das kann man zumindest versuchen. Nur, wenn ich dann feststelle, ich will zunächst aus dem gewöhnlichen Leben herausgehen und dann doch feststelle, naja, ich bin eigentlich auch gewöhnlich, durchschnittlich oder mittelmäßig, das kann auch ganz schön enttäuschen oder vielleicht auch sogar kränkend sein.
Ja, aber nur dann, wenn man die Denkweise des Zeitalters internalisiert hat, die eben einem vermittelt, dass man etwas Besonderes sein solle, dass man ein Star sein solle, dass man außerordentlich sein, ein Originalgenie gewissermaßen sein solle. Das war ja
unverwechselbar.
Unverwechselbar und eben kein Epigone. Niemand, der die Sitten der Väter und Mütter einfach nur übernimmt, sondern jemand, der aus sich heraus die Welt wie Gott neu erschafft. Also nur dann ist es deprimierend, wenn man feststellt, dass man womöglich Sehnsucht nach vertrauten Umgebungen hat.
Und Sie sind jemand, der dieses gewöhnliche Leben verteidigt. Warum?
Ja, aus anthropologischen Gründen, weil ich These vertrete, dass bestimmte Tierarten, zu denen auch der Mensch zählt, nur leben können, wenn sie in bestimmten Wohnumwelten sich bewegen. Der Hund hat gewissermaßen sein Revier und sein Rudel oder seine menschliche Familie. Die Katzen kennen ihre Kissen, in denen sie sich einkuscheln. Und die Menschen sind ebenfalls Tiere, welche sichere, intakte Umgebungen benötigen.
Und deswegen verteidigen Sie das gewöhnliche Leben. Sie, Matthias C. Müller, haben immerhin einen ziemlich gewöhnlichen Nachnamen. 700.000 Menschen in Deutschland heißen so wie Sie, nämlich Müller. Wir alle kennen mindestens einen von Ihnen. Keinen Namen gibt es häufiger. Haben Sie sich dem Namen schon angepasst oder ist es ein Künstlername für den Philosophen Müller?
Ja, es wäre sinnvoll, wenn es ein Künstlername wäre. Es gäbe keinen passenderen. So gesehen war es für mich überflüssig, nach einem Künstlernamen zu suchen. Ja, denn die Mühle ist ja auch ein Sinnbild, wenn wir mal auf diesen Beruf, auf den der Name zurückgeht, anspielen dürfen. Ein Sinnbild für die Verarbeitung des Anbaus, der kultivierenden Sorge der Bauern hin zur Herstellung von Nahrungsstoffen, dem Broten. Im Übrigen ist ja eine Mühle auch ein gesellschaftlicher Ort. Menschen kommen hin und tauschen vor allem ihre Geschichten auch aus.
Matthias C. Müller, ein Philosoph mit einem ganz gewöhnlichen deutschen Nachnamen und ein Mensch, der das gewöhnliche Leben verteidigt. Herr Müller, viele verstecken sich doch auch hinter der Gewöhnlichkeit.
Ja, das mag sein. In die Köpfe der Menschen kann man natürlich nicht hineinschauen. Die Frage ist allerdings bei der Bewertung von Lebensstilen, welchen Maßstab man anlegt. Also, woher habe ich das Wissen, um über das Leben von anderen Menschen ein Urteil fällen zu dürfen? Woher habe ich das Recht zu sagen, das Leben von dieser oder jener Person ist nichts wert oder sei nur gewöhnlich im negativen Sinn? Entscheidend ist doch vielmehr die Frage, fügt die Person anderen Menschen Schmerzen zu oder nicht? Fügt die Person anderen Menschen keine Schmerzen zu, dann könnte man sagen, dann soll sie nach ihrer Fasson zufrieden werden oder ihr Leben, ihr gewöhnliches Leben leben.
Wer urteilt denn scheinbar häufiger negativ über das gewöhnliche Leben der anderen. Die Menschen, die selbst gewöhnlich sind oder diejenigen, die aus der Masse hervorstechen und eine gewisse Ungewöhnlichkeit an den Tag legen?
Zunächst natürlich die Hervorragenden, also die Prominenten, weil deren Selbstbewusstsein und selbstverständlich natürlich auch daher rührt, dass sie eben hervorragen beziehungsweise herausstehen. Allerdings, wie Sie vorhin schon angedeutet haben, kann es natürlich sein, dass auch die sogenannten gewöhnlichen Menschen sich selbst für ihre scheinbar zu verachtende Gewöhnlichkeit verachten.
Ja, oder die anderen Gewöhnlichen.
Also unsere Sache ist eigentlich nicht die Frage, ob wir Heroen sind, sondern eher die Frage, ob wir den Alltag gut bestehen. Es gibt ja den viel zitierten Alltagshelden und der meistens öffentlich wenig Anerkennung findet oder in der Regel wenig Anerkennung findet.
Ja, umgekehrt sind ja diese Heroen, wie Sie sagen, oft selbst gar nicht alltagstauglich, etwa in dem Sinne, dass sie selbstständig Bahn fahren können oder in einen Einkaufsladen gehen und ihr alltägliches Leben organisieren können.
Genau, sie sind in der Hinsicht keine praktischen Lebenskünstler und wissen vielleicht nicht, dass es womöglich darauf ankommt, einfach einander zu helfen. Ja, nicht nur durch den Tag zu kommen, sondern auch durch das Leben zu kommen.
Jetzt sind Sie, Matthias C. Müller, ein Philosoph, der an der Hochschule für Gestaltung in Karlsruhe lehrt und das gewöhnliche Leben verteidigt. Wie leben Sie, beziehungsweise wie gewöhnlich leben Sie denn selbst?
Ich lebe äußerst gewöhnlich, wenn das
heißt?
Sozusagen möglich ist, diese Formulierung zu verwenden. Seitdem mir mit dem Schreiben dieses Buches aufgegangen ist, dass es eigentlich gar keine Alternative zum gewöhnlichen Leben gibt, erlebe ich selbst eine größere Zufriedenheit in Bezug auf die herkömmlichen Traditionen, die jeder auf irgendeine Weise mitbekommen hat. Sei es, dass man zum Beispiel nachsichtiger ist in Bezug auf Verwandtschaftstreffen. Das sind ja jene Treffen, die für einen jungen, heranwachsenden Menschen zunächst eher der Ort des Grauens darstellen.
Ja, so jung sind Sie ja nicht mehr. 40 Jahre, da sind Sie doch inzwischen ein erwachsener Mann.
Ja, im Schwabenland sagt man ja auch, dass Schwabe erst mit 40 gescheit werden würde. Und ja, das gewöhnliche Leben sieht eben tatsächlich so aus, dass man an den Freuden und an den Besorgnissen der Umgebung, der Familie, der Freunde und auch der Gesellschaft bewusster teilnimmt und auch Anteil nimmt. Sei es, dass man sich anschließt bei dem fröhlichen Mitfiebern bei der Männerfußball-Weltmeisterschaft. Oder sei es, dass man aufeinander Acht gibt, wie man beim Bus sinnvoll einsteigt, ohne ein unangenehmes Bild abzugeben. Also so, dass man eher auf eine durchaus humorvolle und komische Weise taktvoll gemeinsam mit anderen den Bus besteigt, ohne jemandem den Platz streitig zu machen.
Meine Erfahrung ist eher, dass die Leute mit Ellenbogen quasi in den Bus einsteigen, um den besten Platz zu ergattern.
Ja, das ist auch
das ist gewöhnlich.
Eine gewöhnliche Form des Einsteigens und vielleicht eher die schlechtere Form. Aber selbst diese schlechte Form des gewöhnlichen Einsteigens in einen Bus oder in eine U-Bahn ist eine Form, die einem vertraut ist. Und insofern sie einem vertraut ist, stiftet sie wiederum einen Innenraum, der einem auch mitteilt, wo man sich befindet. Also zum Beispiel in Deutschland. Wenn man in Berlin auf dem Bahnsteig zum Beispiel eine ziemlich raubauzige Durchsage zwischenhört, dann weiß man, man ist zu Hause, man ist in Berlin. Wenn plötzlich ihr eine freundliche Stimme durch den Lautsprecher tönen würde, dann würde man womöglich sagen, irgendwas stimmt hier nicht. Es ist so ungewöhnlich freundlich. Und man müsste erst wieder sich an diese Freundlichkeit gewöhnen und diese Freundlichkeit Teil eines gewöhnlichen Lebens machen. Was natürlich letztlich zu bevorzugen wäre im Vergleich zu dem Berlin-schnauzigen Tonfall.
Wenn wir dann jetzt wieder auf das gewöhnliche Leben zurückkommen, ist es dann besser, beim gewöhnlichen Leben zu bleiben, als zum Beispiel das Glück zu suchen, das ja auch ein gewisses Risiko beinhaltet?
Ja, ich glaube, das Glück ist wirklich der furchtbarste Begriff unserer Zeit, denn er gaukelt etwas vor, was angeblich zu erreichen ist. Und das Glück, insofern gewissermaßen ein dauerhafter Glückszustand darunter zu verstehen wäre, ist etwas, was es aus biologischen Gründen überhaupt nicht geben kann. Denn Menschen sind ja als Stoffwechseltiere eben Wesen, welche permanent unter Spannung sind. Also sei es, dass sie hungrig sind oder durstig sind oder Wünsche haben, denen sie nachgehen und die permanent auch in einer Welt leben, in der ihnen eben auch plötzlich Gefahren drohen. Sei es, dass ein Auto heranrast oder sei es, dass man schlaftrunken die Treppen hinunterstürzt.
Also dann lieber das bekannte Unglück als das unbekannte und vielleicht auch gefährliche Glück.
Ja, allein die Vorstellung, dass man permanent glücklich ist, ist ja, wenn man sich hineinversetzt, eine äußerst fragwürdige. Denn warum sind denn die Menschen gemäß diesem Bibelmythos der Genesis aus dem Paradies vertrieben worden? Also angeblich heißt es dort, hat Gott sie vertrieben aus dem Garten Eden, weil sie vom Baum der Erkenntnis verbotenerweise eine Frucht gekostet haben, also die Frucht der Erkenntnis. Ich glaube, Menschen sind Wesen, die sich aus den Paradiesen selbst vertreiben, weil es im Garten Eden einfach zu langweilig ist.
Darüber reden wir gleich weiter. Was? Matthias C. Müller, ein Philosoph, der das sogenannte gewöhnliche Leben verteidigt. Eines müssen wir allerdings festhalten. Gewöhnliche Menschen schreiben keine Bücher. Iris heißt Alle im Wunderland. Und im Grunde geht es darin um die Themen und Fragen, von der die Philosophie lebt. Leben, Tod, Sinn und Glück. Und damit kommen wir jetzt zu Ihrem ersten Musikwunsch. Element of Crime. Ofen aus Glas. Was hat es damit auf sich?
Ich finde, dass dieses Lied, dessen Text ich letztlich überhaupt nicht gänzlich verstehe, sehr gut das gewöhnliche Leben zum Ausdruck bringt, indem es dort um die Höhen und Tiefen und vor allem hier um die Tiefen zwischenmenschlicher Beziehungen geht. Also um eine Liebschaft, die offensichtlich nicht mehr in ihrem idealen Zustand sich befindet.
Und nichts Ungewöhnliches.
Nichts Ungewöhnliches, sondern etwas Gewöhnliches. Und genau das bringt dieses Lied auf eine letztlich durchaus humorvolle Weise zum Ausdruck.
Kauf dir ein Säckchen voll Blei, bind's an mein Bein und wirf mich hinein in den See deiner Wünsche und sieh zu, wie ich versink. Verbring dann den Tag mit dem Kämmen deiner Haare. Kauf dir ein Halsband aus Samt, leg es mir um und führ mich herum im Gestrüpp deines Denkens und sieh zu, wie ich mich verharr. Verbring dann den Tag mit dem Feilen deiner Nägel.
Ofen aus Glas mit Element of Crime. Glück und Glas, wie leicht bricht das? Wir hatten es eben schon mal kurz angerissen. Matthias C. Müller, Philosoph an der Hochschule für Gestaltung in Karlsruhe. Was ist Glück?
Also Glück ist bestenfalls eine Illusion, die einem Menschen hilft, am Leben zu bleiben. Und insofern jemand sich an diese Illusion hält, gibt es kein Recht, diesen Menschen von dieser Illusion zu befreien. Illusionen sind ja auch Kraftwerke des Überlebens. Und nur der desillusionierte Mensch ist ja ein Mensch, der womöglich nicht mehr den Sinn darin sieht, morgens aus dem Bett aufzustehen. Und das Glück, wir hatten es ja vorhin schon angedeutet, als dauerhafte Präsenz ist aus biologischen Gründen unmöglich. Was aber natürlich möglich ist, sind Glücksmomente. Und diese Glücksmomente sind, wie Ihr Name schon sagt, vorübergehend, sind Augenblicke, die fliehen und die man nicht festhalten kann.
Im Nu vorbei.
Ja, und Faust hat natürlich den Fehler gemacht, das Unmögliche festhalten zu wollen, den Augenblick, der so schön ist und nicht vergehen soll. Die Glücksmomente jedoch, die vorübergehen, sind Chancen für den einzelnen Menschen, sie wahrzunehmen und zu genießen. Wenn es einen Imperativ gibt, also einen Befehl, den Menschen befolgen sollten, dann wäre es ein Befehl zu genießen. Man sagt ja im Alltag, es sei unmöglich, diesem Befehl zu gehorchen, denn man kann nicht sagen, bitte genieße. Doch wenn man sich klar macht, dass Glück eine vorübergehende Erfolgsphase eines Immunsystems ist, dann ist klar, dass zu diesem Erfolg dieses Immunsystems auch gehört, möglichst viele freudevolle Momente zu erleben.
Also schon fast eine Verpflichtung zu genießen, das Leben nicht wegzuwerfen, indem man die schönen Seiten nicht sieht, sondern sich gezielt auch darauf einlässt.
Ja, sich darauf einlässt und tatsächlich, also es gibt von Oscar Wilde diesen wunderbaren Spruch, es gibt nur ein Mittel, um eine Versuchung loszuwerden, und das ist, ihr nachzugeben. Das ganze Leben ist eigentlich eine einzige große Versuchung, und das Beste wäre, wenn man also der Versuchung nachgibt und damit die vielen Genussmöglichkeiten ausschöpft und verwirklicht. Aber ich würde vielleicht noch den Begriff der Zufriedenheit oder der Erfüllung mit ins Spiel bringen. Der Begriff Zufriedenheit spielt auf etwas an, was Menschen tatsächlich erreichen können. Also ein Mensch, der sich um sich selbst kümmert, oder ein Gärtner, der sich um seinen Garten kümmert. Und wir dürfen nicht vergessen, das menschliche Leben ist selbst ein Garten, oder eine Stadt ist ein Garten, oder auch der eigene Organismus ist ein Garten, der gepflegt werden möchte. Wenn also jeder Mensch letztlich ein Gärtner ist und wenn ein Gärtner sich also um den jeweiligen Garten kümmern muss, dann ist klar, dass Zufriedenheit mit dem eigenen Garten nur dann entsteht, wenn ich mich sozusagen tatsächlich um die Dinge des Gartens kümmere.
Seit 3 Jahren gibt es einen sogenannten philosophischen Garten. Und da können Menschen mit anderen gemeinsam über den Sinn des Lebens resonieren. Und der philosophische Gärtner dort heißt Matthias C. Müller, lehrt an der Hochschule für Gestaltung in Karlsruhe und ist heute zu Gast bei Doppelkopf in HR2 Kultur. Herr Müller, was ist ein philosophischer Garten?
Ein philosophischer Garten ist eine Oase der Gesprächskultur, eine Oase der Offenheit für das gepflegte Wort. Also ein Garten ist ja immer zugleich buchstäblich und sinnbildlich. Also wir haben einerseits die Pflanzen, andererseits drückt ein Garten eine gewisse Stimmung aus. Und gleichzeitig ist ein Garten etwas, um das man sich immer kümmern muss, weil die Pflanzen eben nicht Ruhe geben, sondern stetig wachsen und gedeihen. Das heißt, in einem Garten selbst ist eine permanente Spannung. Es ist unmöglich, dass ein Garten die ruhige Idylle darstellt.
Und was unterscheidet diese philosophischen Gespräche in dem Garten von den philosophischen, kulturellen Gesprächen, die sonst in einem Salon oder Ähnlichem stattfinden?
Der Garten ist eben ein Sinnbild für die Sorge. Und in einem Salon gibt es bereits einen Hintergrund, dass der Salon überhaupt gebaut ist. Der Salon ist ein Ort, an dem der Zutritt vergleichsweise schwierig ist. Ein Garten hingegen ist immer etwas, oder ein philosophischer Garten ist immer etwas, in den man leicht hineinkommt.
In den Salon kommen die gewöhnlichen Menschen, die Sie ja verteidigen mit Ihrem gewöhnlichen Leben, die kommen dort nicht hinein, in einen Garten schon.
Genau, denn es gibt tatsächlich keine Zulassungsbeschränkungen, sondern dieser Garten ist ein Angebot, in ihm sich selbst zu begegnen. Denn der philosophische Garten ist ein Inbild für das menschliche Leben selbst.
Wo ist dieser Garten und wann ist er geöffnet?
Zunächst ist er ein beweglicher Garten, sozusagen eine mobile Akademie, die einerseits in Stuttgart angesiedelt ist, andererseits in Berlin und letztlich auch an anderen Orten, in anderen Städten, immer wieder auch tatsächlich in einem buchstäblichen Garten. Das hängt allerdings von den Umständen ab. Und zu den Umständen zählt nicht zuletzt die Witterung. Es ist zwar schön, auch im Regen zu philosophieren. Und philosophieren heißt ja irgendwie auch, den Regen zum Anlass nehmen, über das Leben nachzudenken. Allerdings im Winter ist das nicht so ganz angenehm, wenn die Menschen frierenderweise in einem kahlen Garten sitzen.
Ja, allerdings, wenn in dem Garten was wachsen soll, dann muss es ja auch Wetter geben, dann muss die Sonne scheinen, es muss regnen, vielleicht auch schneien und frieren. Was wächst in einem philosophischen Garten?
Ja, also wenn die Sorge richtig angewendet wird, dann wachsen dort sinnbildliche Fruchtbäume mit Früchten der Erkenntnis. Keine verbotenen Früchte wie im Garten Eden, sondern erlaubte Früchte, also pflücken erlaubt. Und ob Erkenntnisse gepflückt werden können, hängt natürlich immer von den Umständen ab. Denn diese Früchte sind ja letztlich Gedanken, auf die man kommt, durch das Nachdenken oder das gemeinsame Gespräch. Und so gesehen ist nie ganz sicher, welche Früchte man dort ernten kann. Es ist also ein Garten mit Fruchtbäumen, von denen man den Namen noch nicht kennt. Und die Pflanzen des Gartens, die Bäume, die Wege, die Stege, die Teiche oder die Brunnen sind nur dann ganz bei sich, wenn ich mich um sie kümmere und sie so gestalte und mich so um sie sorge, dass sie ein Ensemble zusammenspielender Einzelteile ergeben.
Und welche Rolle spielen solche Gärten, also wenn es nicht meine eigene Person ist, sondern Gärten im wahrsten Sinne des Wortes dann wieder oder auch Straßen, Plätze in unserem Leben, damit wir das erreichen, von dem Sie eben gesprochen haben, nämlich Zufriedenheit und Erfüllung?
Also ich glaube, zur Erfüllung und zur Zufriedenheit gehört, dass man sich nicht nur selbst drum kümmert, sondern dass man auch das Werden mit beobachtet. Das ist ja auch der Unterschied zum Konsumgedanken. Der Konsumgedanke sagt, du gehst wohin und kaufst etwas und bist glücklich. Der Gartengedanke ist ein, du gehst wohin, nämlich in deinen Garten und kümmerst dich. Und es wird nicht sofort ein Ergebnis zu sehen sein, sondern nur wenn du dich sorgst und wenn du dich kümmerst, also wenn du auch in die Zukunft hinein denkst, dann wird der Garten erst zu seiner Blüte erlangen. Das heißt, ich kann mir natürlich einen Garten für Geld kaufen. Die Frage ist aber, ob ich dadurch Erfüllung erlange.
Ja, nur wenn ich als gewöhnlicher Mensch in die Zukunft hinein denke oder auch von der Vergangenheit zehre, dann kann es allerdings auch ganz schnell passieren, dass ich die Gegenwart vergessen.
Ja, im Neuen Testament gibt es diesen Satz von Jesus, der einem potenziellen Jünger, dessen Eltern gestorben sind, sagt, lass die Toten begraben und kümmere dich um dein Seelenheil. So könnte man sagen, wir sollen die Vergangenheit zwar nicht ständig vergessen, wir dürfen aber auch nicht in der Vergangenheit leben, denn das Leben führen wir immer im Jetzt. Ob wir wollen oder nicht. Und das Leben in der Zukunft und in der Vergangenheit ist etwas, was ja sowieso unmöglich ist. Selbst das Denken in die Zukunft und das Denken in die Vergangenheit findet ja jetzt statt.
Also Leben ist das, was passiert, während du andere Dinge planst.
Ja, und wichtig ist eben zu erkennen, Leben ist das, was im Augenblick geschieht.
Heißt das, Herr Müller, der Mensch im Hier und Jetzt, das ist eigentlich das Glück, das ist eigentlich das, was er sucht. Er braucht nicht woanders hin, an einen anderen Ort, in eine andere Zeit. Das Paradies ist jetzt da, wo ich im Moment schon bin.
Ja, das gewöhnliche Leben ist das Paradies und das System, in welchem wir leben, also das System der Unruhe, der Unrast und letztlich des Kapitalismus, ist eigentlich das System, welches permanent daran arbeitet, das Paradies zu zerstören. Es gibt eigentlich zwei Paradiese, in denen wir leben. Das eine ist die Erdkugel, die Biosphäre, die uns Leben überhaupt ermöglicht. Und zum anderen ist eben das zweite Paradies tatsächlich unser gewöhnliches Leben. Und das gewöhnliche Leben meint ja eben ein Leben mit Zäunen. Also mit Zäunen, die allerdings überwindbar sind. Also Paradies kommt ja aus dem Persischen und bedeutet so viel wie umzäuntes Gebiet. Und erst wenn ich ein umzäuntes Gebiet erlebe, weiß ich überhaupt, wer ich bin. Also das Ich-Bewusstsein oder die bewusste Erfahrung eines Ichs ist eigentlich die Erfahrung einer Umzäunung.
Also ich nehme mich am ehesten in meinen Grenzen, in meinen Begrenzungen wahr.
Ja, und es ist eigentlich unmöglich zu wissen, wer ich ist, wenn man nicht eine Grenze erlebt.
Jetzt schreiben Sie in Ihrem Buch, Herr Müller, Alle im Wunderland, schreiben Sie von Innen- und Außenräumen, die wir brauchen, um uns selbst zu erleben, um uns selbst zu erfahren. Was meinen Sie damit?
Ich meine damit, dass Menschen eigentlich immer in einem Spannungsverhältnis zwischen Innenräumen und Außenräumen sich befinden und dass diese Spannung zwischen Innen und Außen eigentlich niemals aufhebbar ist, es sei denn eventuell in diesen außerordentlichen Zuständen von Drogenerfahrungen.
Also nur innen und nur draußen geht nicht.
Nein, das geht nicht, genau. Egal, wo ich mich bewege, auch wenn ich das Haus verlasse und auf dem Gehsteig gehe, befinde ich mich in einem Innenraum, nämlich in dem Innenraum des Gehsteigs. Oder der Innenraum ist auch die Familie, in der ich lebe, oder der Freundeskreis, in dem ich mich bewege. Wichtig ist allerdings, dass ich mich immer auf einen Außenraum beziehe. Also wenn ich auf dem Gehsteig gehe, ist natürlich für mich die vielbefahrene Autostraße Außenraum, in den ich nicht ohne Gefahr eindringen kann. Mhm. So gesehen ist die Bordsteinkante die Grenze zwischen meinem Gehsteig-Innenraum und dem Autostraßen-Außenraum.
Eine sinnvolle Begrenzung in dem Fall.
Ja, genau, weil die Begrenzungen eben überhaupt die Erfahrung des Innenraums und Außenraums ermöglichen.
Der Philosoph und Sloterdijk-Schüler Matthias C. Müller ist bei HR2 Kultur in Doppelkopf zu Gast. Und Herr Müller, für viele Menschen ist ja das Glück oder sagen wir jetzt die Zufriedenheit oft an scheinbare Bedingungen gebunden. Wenn ich mehr Geld habe, wenn ich den richtigen Partner hätte, wenn ich einen anderen Beruf hätte, das Haus, das Auto, was auch immer, oder wenn ich ganz woanders leben, mich befinden würde, dann wäre alles viel besser. Ist das sinnvoll?
Ich glaube, das ist der direkte Weg ins Unglück. Wenn man sich von all den Wünschen, also nach einem idealen Partner oder nach dem bestmöglichen Auto oder der bestmöglichen Wohnung verabschiedet, dann befreit man sich auf eine ganz erleichternde Weise. Und indem man diese Erfahrung der Befreiung macht, erlebt man ein angenehmes Gefühl. Und dieses angenehme Gefühl bedeutet im Grunde auch schon fast einen Zustand paradoxerweise des Glücks, weil man einfach von diesem Gängelband der Wünsche, die ich angeblich erreichen möchte, befreit ist. Das heißt natürlich nicht, dass man nicht ein Automobil sich erwirbt, das einem gefällt. Nur man erlebt nicht mehr den Zwang, unbedingt dieses Auto fahren zu müssen.
Das heißt, ich lebe bereits in der richtigen Zeit, am richtigen Ort mit dem richtigen Partner und habe bereits den besten Job.
Ja, natürlich. Wichtig ist ja zu erkennen, was die Partnerschaften angeht, es sowieso früher oder später zu Meinungsverschiedenheiten kommen wird. Und das hängt einfach damit...
Das ist aber sehr harmlos ausgedrückt.
Einfach damit zusammen, dass Menschen, oder in dem Fall die beiden Menschen, eben unterschiedliche Organismen sind. Und es ist unmöglich, dass sie 24 Stunden am Tag über Jahre hin im Gleichklang durchs Leben gehen. Und sobald man also weiß, das funktioniert sowieso nicht, dann werde ich automatisch nachsichtiger und erlebe oder erkenne womöglich auch das Komikpotenzial oder das Humorpotenzial, das in Lebenspartnerschaften auch eben drin steckt. Natürlich, nicht jede Partnerschaft sollte aufrechterhalten werden, das ist ja klar.
Nicht um jeden Preis.
Nicht um jeden Preis.
Glück verkleidet sich manchmal vielleicht auch als Unglück, denn jeder kennt das ja, dass einem was passiert, was jetzt gar nicht passt. Und dann kommt der Gedanke, naja, wer weiß, wozu es gut wäre. Und später stellt sich tatsächlich heraus, ja, es musste, es sollte so kommen. Und manchmal ist es eine Gratwanderung, ein Seiltanz, ob wir oben bleiben oder abstürzen. Und das kann keiner schöner und besser beschreiben als Johnny Cash.
Ja, Bird on the Wire. Das ist auch ein Lied, welches einen Aspekt unseres tagtäglichen Lebens schön auf den Begriff bringt, wie ein elegisch gestimmter Mensch den Vogel auf der Stromleitung beobachtet und gewissermaßen auch sich träumt, so frei zu sein. Und in dem Fall hilft die Beobachtung des Vogels einem Menschen, der offenbar aus seiner Situation nicht herauskommt, durch den Anblick des Vogels einen gewissen Trost zu finden.
Die Illusion.
Genau, und in dem Fall eben eine hilfreiche. Und der Blick zu einem Vogel hinauf ist auch getragen von einem Gefühl der Anteilnahme. Und in unserer Kultur, das heißt die Kultur des Westens, die ja eben sehr stark von Unrast und hoher Geschwindigkeit und Grenzüberschreitung, von rücksichtsloser Grenzüberschreibung geprägt ist, kann, glaube ich, die Erinnerung an Anteilnahme nie schaden.
Like a bird on a wire, like a drunk in a midnight choir, I have tried in my way to be free. Like a fish on a hook, like a knight in some old-fashioned book, I have saved all my ribbons for thee.
Johnny Cash, Bird on the Wire. Wenn die Vögel auf der Stromleitung stehen, sie können nicht runterfallen, sie können wegfliegen. Für uns Menschen, für uns gewöhnliche Menschen ist es normalerweise ganz anders, denn wir wissen nie, bleiben wir oben oder stürzen wir ab. Und spätestens nach der Lektüre Ihres Buches, Herr Müller, kann man zu diesem Schluss kommen, dass trotz aller scheinbaren Sicherheiten und Gewohnheiten wir nie wissen, wann und wo es vorbei ist. Also in dem Sinne, wenn Philosophie bedeutet Lebenskunst, Lebenssinn und Tod, wie werden wir damit fertig?
Wir werden gar nicht damit fertig. Um damit fertig zu werden, ist das die erste Bedingung, sich einzugestehen, dass wir nicht damit fertig werden. Also es gibt auf jeden Fall mindestens zwei Arten der Sterbekunst. Und die technische Sterbekunst, wie ich es nennen würde, ist gewissermaßen eine einfache Sterbekunst, in der es nur um die Frage geht, wie verläuft mein Weg unter die Erde? Also das heißt, dass man rechtzeitig die entsprechenden Gedanken sich macht und Verfügungen trifft.
Das Organisatorische.
Das Organisatorische.
Auch was passiert mit mir im Krankheitsfall oder wenn ich selbst nicht mehr Herr meiner Sinne bin.
Genau. Nichts ist unsicherer als das Schicksal. Menschen sind ja viel verletzlicher, als sie gemeinhin annehmen. Zum Glück wissen Menschen nicht, wie verletzlich sie sind, denn sonst könnten sie kaum den Fuß aus dem Bett stellen. Also, es ist klar, man sollte sich Gedanken darüber machen, was mit einem geschieht, falls man sich selbst nicht mehr um sich kümmern kann.
Das können wir tun. Nur letztlich weiß ja niemand, wann, wo und wie es passieren wird, nur dass es passieren wird. Und das ist doch ziemlich erschreckend, oder?
Ja, deswegen muss man auch damit umgehen und auch überhaupt mit der Tatsache des Todes umgehen. Und das wäre etwas, was in unserer gegenwärtigen Kultur in den Schulen überhaupt nicht eingeübt wird, nämlich so etwas wie eine existenzielle Sterbekunst. Und das wäre tatsächlich einfach nur die Überlegung, was verändert sich für mich, für mein tägliches Leben dadurch, dass ich weiß, dass meine Großeltern sterben werden, dass meine Eltern sterben werden, dass ich sterben werde?
Könnte man sogar so weit gehen und sagen, es gehört auch zum Lebenssinn, ab und zu mal an den Tod oder an den eigenen Tod zu denken?
Ja, ich glaube sogar, dass man jeden Tag daran denken sollte. Nicht um sich in eine depressive Stimmung zu bringen, sondern um das Leben auf sinnvolle Weise zu gestalten. Also der Garten, der wir selber sind, ist ja eigentlich ein Garten an einem Abgrund.
Der Garten unserer eigenen Person.
Genau. Und der Abgrund ist der Außenraum, der gewissermaßen am Garten frisst. Und irgendwann wird dieser Garten von diesem Abgrund verschlungen werden. Umso wichtiger ist es, die Tage in dem Garten mit Freude und mit Liebe und friedlichen Gesinnungen auszufüllen. Natürlich ist ein Garten Eden, wo alle nur friedlich sind, auch nicht das Wahre. Wir hatten das vorhin angedeutet. Spannung gehört zum Leben, Meinungsverschiedenheiten gehört zum Leben. Allerdings zwischen Meinungsverschiedenheiten in einem sinnvollen Sinn und in einem Unsinn vollen Sinn gibt es eben doch einen gewaltigen Unterschied. Und die Kriege, die Massaker, die Familienstreitereien haben definitiv keinen Sinn, sondern bringen ausschließlich Leid und Schmerzen über zahllose Menschen.
Ja, da sind wir ja eigentlich beim Lebenssinn beziehungsweise bei der Lebenskunst. Denn das, was Sie gerade angesprochen haben, das hätten wir zwar alle gerne, aber letztendlich lässt es sich ja nicht vermeiden. Wie können wir denn zu einer gewissen Lebenskunst kommen? Oder wie können gewöhnliche Menschen das in ihrem gewöhnlichen Leben erreichen?
Die Lebenskunst, wir müssen das vielleicht kurz erwähnen, die fächert sich auf jeden Fall auf in mindestens drei unterschiedliche Lebenskunstbegriffe.
Das heißt?
Der erste praktische Lebenskunstbegriff meint einfach nur, die Fähigkeit, das gewöhnliche Leben aufrecht erhalten zu können. Also sei es, dass ich eine Arbeit habe und mit dem Geld eine Wohnung finanzieren kann und mir Lebensmittel kaufen kann. Diese Lebenskunst ist also die Basis für die weiteren Lebenskünste.
Wobei eine Arbeit zu haben manchmal ja auch einfach nur Glück bedeuten kann.
Ja.
Weil viele Menschen ja keine Arbeit eben haben und trotzdem ihr gewöhnliches Leben organisieren müssen.
Ja, und umso wichtiger ist, dass wir eigentlich nicht von Arbeitslosigkeit sprechen sollten, sondern viel stärker thematisieren sollten, inwiefern wir Lebenskünstler haben oder nicht Lebenskünstler haben.
Was sind denn Lebenskünstler?
Lebenskünstler sind eigentlich alle Menschen, die ein gewöhnliches Leben führen. Also egal, sobald ich irgendwo eine Wohnung habe und den Balkon mit Geranien bestücke zum Beispiel, bin ich ein Lebenskünstler. Dann gestalte ich meinen Innenraum nach meiner Fasson. Oder sobald ich darauf achte, welche Frisur ich habe oder wie ich gekleidet bin, bin ich ein wandelndes Kunstwerk.
Ja, Sie lehren ja an der Hochschule für Gestaltung, Herr Müller. Philosophie, könnte man sagen, Lebenskunst ist jede Form der Gestaltung mit mir selbst oder an etwas, was unmittelbar an mir herum ist?
Ja, genau. Also wir können gar nicht anders, als uns unser Leben zu gestalten.
Sie als Philosoph, Herr Müller, hinterlassen ja bei Ihren Studenten gewisse Erkenntnisse. Und was hinterlässt der gewöhnliche Mensch oder andere gewöhnliche Menschen?
Ich weiß gar nicht, ob man etwas zurücklassen muss. Was auf jeden Fall zurückbleibt, ist eine vorübergehende Erinnerung in den Köpfen der weiterlebenden Menschen. Oder womöglich bleibt ein Beispiel, das man gegeben hat und das sich wie ein Lauffeuer unter den Menschen verbreitet hat, das eben nach einem fortlebt. Es gibt einen wunderbaren Roman des wundervollen Schriftstellers Hermann Lenz. Der Roman trägt den Titel »Verlassene Zimmer«. Und wenn Sie danach fragen, was gewöhnliche Menschen zurücklassen, dann könnte man sagen, sie lassen verlassene Zimmer zurück. Und in diesen beiden Worten »verlassene Zimmer« steckt im Grunde ein sehr tiefsinniges Gedicht, ein sehr trauriges Gedicht und auch ein sehr schönes Gedicht, weil das Inbild von verlassenen Zimmern eben davon zeugt, dass hier Menschen waren, die hier gehaust haben oder hier gewohnt haben und jetzt nicht mehr da sind. Was übrig bleibt, ist so wie bei der Muschel oder bei einer Schnecke das Gehäuse.
Also eine gewisse Spur der Leere, die wir alle hinterlassen, wenn wir dann eines Tages
sterben.
Ja, aber sterben.
Eine Lehre, die von einem Leben zeugte. Wohingegen die heutige westliche Kultur auch eine Kultur der Lehre ist, allerdings eine Lehre, die nichts zu bedeuten hat, sondern die sich im Wirbel konsumistischer Appetite und konsumistischer Verhaltensweisen um sich selbst dreht, ohne je irgendwo anzukommen.
Sind die gewöhnlichen Menschen, Herr Müller, die neue Avantgarde?
Ja, die gewöhnlichen Menschen, sofern sie ein Bewusstsein ihrer selbst gewinnen, könnten zu einer Avantgarde werden. Eine Avantgarde, die auf ihr Banner schreibt, wir wollen uns unser gewöhnliches Leben nicht durch ein System zerstören lassen. Und das System ist tatsächlich, plakativ gesagt, eben der Kapitalismus oder das System der Intervention, der Innovation, der Unrast, des unruhigen Herzens, eines Systems, welches eben nicht nach dem Sinn fragt, welche eine Veränderung für die oder jene Menschen haben könnte, sondern wo die Veränderung ausschließlich im Interesse des Systems ist. Das System wird zwar von Menschen bedient und am Leben gehalten, hat aber selbst überhaupt keine Erlebnisqualitäten, wie Menschen sie haben. Das heißt, diejenigen, die man fragen muss, ob ihnen etwas gefällt oder nicht, sind natürlich die Menschen oder allgemeiner formuliert die schmerzempfindlichen Lebewesen. Und bei allem, was man tut, muss man fragen, was nützt es den schmerzempfindlichen Lebewesen? Geht es den schmerzempfindlichen Lebewesen anschließend besser oder schlechter? Und gewöhnliche Menschen sind eben Menschen, die einen prozessualen Zustand erreicht haben, in dem sie in einem sinnvollen Umzäunungskontext sich befinden, in dem sie mit dem Leben klarkommen, in dem sie die wenigen Jahrzehnte, die das Leben dauert, mit den Freuden, mit den Traurigkeiten, die das Leben mit sich bringt, mit Hilfe von Anteilnahme auch halbwegs gut durchkommen.
Das hat einen gewissen Trost, was Sie da sagen. Vielen Dank, Matthias C. Müller, Philosoph, lehrt an der Hochschule für Gestaltung in Karlsruhe und hat ein Buch über das gewöhnliche Leben geschrieben. Und das heißt Alle im Wunderland, Verteidigung des gewöhnlichen Lebens. Vielen Dank. Und zum Schluss noch eine Musik, die Sie sich ausgesucht haben. Die können Sie bitte selbst ansagen.
Ja, das ist einfach ein Gitarrenstück von südamerikanischen Indianern, die eine Chopin-Komposition Improviso Opus 66 Fantasia auf Gitarre variieren. Und ausgesucht habe ich dieses Stück, weil in ihm zugleich Lebenslust und eine gewisse im Hintergrund mitschwingende Melancholie sich hineinfliegt. Das Leben ist ja letztlich der Regenbogen aus Freude und Traurigkeiten. Und dieses Stück, finde ich, drückt das sehr gut aus.
Matthias C. Müller, vielen Dank. Ich heiße Karin Röder.
Sie hörten den Doppelkopf in HR2 Kultur in der bearbeiteten Podcast-Version. In der Sendefassung sind alle Musiktitel in voller Länge zu hören. Die Sendung können Sie hören von Montag bis Freitag jeweils ab 12.05 Uhr und als Wiederholung am gleichen Tag ab 23.05 Uhr.
HR2 Kultur. Ermöglicht durch Ihre Gebühren.